Meine Lieben, gestern habe ich nichts mehr von mir hören lassen, sondern einfach einen Grund gehabt, währenddem ich in Lainer Teier den Gottesdienst gehalten habe. Das war nebenbei total nett. Der ganze Raum ist umgestaltet worden. Das passt jetzt. Das ist wirklich ein völlig anderes Feeling sofort, das man drinnen hat. Und also das ist jetzt nichts Teures gewesen. Es sind einfach nur die Dinge, die drinnen waren, umgestellt worden. Und dadurch ist der Raum völlig anders geworden. Er ist schon dreimal angerufen worden vom Spital hier. Ich weiß ja auch nicht, warum die es am Sonntagvormittag am Pfarrer anrufen, aber es ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich dann zurückgerufen und bin natürlich hingerufen worden, ist eh klar. Und das war dann schon etwas extrem Beeindruckendes. Sie können sich vorstellen, es geht um einen Sterbefall und um ein Sterben und um eine sehr gute Gruppe von Menschen, die sich rings um diesen zum Sterben im Bett liegenden Menschen versammelt hat. Und es war ganz ein feines Klima und ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt davon. Also ich glaube, wenn man so sterben kann mit so lieben Menschen daneben, dann ist das okay. Ja, das passt wirklich. Ich war sehr erfüllt davon und wollte da nicht weiterreden. Deswegen habe ich nichts gesagt, aber jetzt habe ich es euch erzählt. Und jetzt herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel evangelisch in Mistelbach in Niederösterreich. Und es ist jetzt eigentlich etwas sehr Privates, weil ich werde jetzt gleich 58, also quasi 60. Also das ist ja dann nimmer mehr viel. Und habe heute sehr viel zurückgedacht, eigentlich schon in der letzten Zeit. Vielleicht habt ihr das schon an dem einen Podcast gemerkt, dass ich mich im Moment sehr mit meiner Kindheit und Jugend beschäftige und wollte da jetzt ein paar Dinge erzählen. Also ich bin in Schloss Schönbrunn aufgewachsen und im Schlossgarten Schönbrunn de facto aufgewachsen. Mein Vater war schon in Pension, sind immer spazieren gegangen und aufgrund gewisser Umstände, die ich jetzt nicht näher erzählen möchte, konnten wir immer kostenlos in den Tiergarten hinein und ich bin also im Tiergarten und im Schlosspark von Schönbrunn aufgewachsen. Und ja, das war die Zeit. Es war also leer schlussendlich. Also ich war jetzt gerade wieder mal in Schönbrunn drinnen und mir sind die ganzen Menschen irrsinnig auf die Nerven gegangen, weil das war ich nicht gewohnt. Es sind unglaublichste Massen von Touristen da. Auch der eigentliche Hof, das ist ja der kaiserliche Hof, zumindest im Sommer gewesen, ist mit irgendwelchen Hütteln zugestellt und Massen von Menschen schieben sich da durch und irgendwelche Touristengruppen so mit Fähnchen voran und so weiter und so fort werden da durchgeschleust und das ist alles noch akzeptabel, also können gut gerne auch irgendwelche Asiaten sich österreichischen Barock anschauen. Was mir wirklich auf die Nerven gegangen ist, war was anderes, das waren Jogger. Also bitte, im Schlossgarten von Schönbrunn kann man nicht joggen. Geh im Brotter, wenn du unbedingt rennen willst. Aber dort flaniert man. Also allein das war schon ein totaler Schock für mich. Und ich bin da drinnen eben dann aufgewachsen. Dann irgendwann bin ich in den Kindergarten gekommen, evangelischer Kindergarten, wo dann auch mein Entschluss klar wurde, evangelischer Pfarrer zu werden. Das war ganz früh mit 5 Jahren. Weil da gab es so ein Einstellungsgespräch sozusagen, da war ein Mensch, der war so irrsinnig nett und den habe ich so total freundlich empfunden und der war auch so freundlich zu mir und wir haben uns sofort total gut verstanden. Und damals habe ich beschlossen, ich möchte genau das werden, was der ist. Das habe ich auch meinen Eltern mitgeteilt und die waren völlig fertig. Und ich weiß noch, wie meine Mutter mich gefragt hat, Hans, weißt du eigentlich, was der ist? Ich habe gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und er ist evangelischer Pfarrer und ich soll, und ich kann mich wirklich daran erinnern, dann geantwortet haben, gut, dann wäre ich evangelischer Pfarrer. Das ist also ein sehr einfacher Entschluss gewesen und war schon da. Und dann war ich eben im Kindergarten und ich muss auch sagen, dass mich dieser Kindergarten irrsinnig überfordert hat. Ich war ein Einzelkind und zwar in einer Gegend, wo es nur Pensionisten gegeben hat, aufgewachsen. Ich glaube, das ist so ziemlich das einzige Kind, das dort gegeben hat. Und plötzlich waren wir dann in einem Raum drinnen mit, ich weiß es nicht, es waren einfach gigantische Massen von Kindern da drinnen. Und da sind ganz viele eigenartige Dinge passiert und ich habe mich dann halt langsam natürlich dran gewöhnt. Und dann war dort ein Kind und das war für uns irgendwie alles völlig okay, der war taub. Damals hat man noch gesagt, taubstumm. Also taube Menschen sind nicht stumm, sondern sie erlernen nur keine Sprache, weil sie sie logischerweise nicht hören. Und der hat so ein riesiges Hörgerät gehabt. Und das war noch so ein Kastel, das ist da vorne an seiner Brust gehangen, dann so mit so zwei Kabeln hinauf zu den Ohren und so riesige Dinge, die da in die Ohren hineingeschraubt waren. Und erst heute weiß ich, dass das eine absolute Sensation war und wirklich also so eine dieser großen Geschichten evangelischer Kirche, dass man ein behindertes Kind damals im normalen Kindergarten drinnen hatte. Und das war eine wilde Geschichte damals, weil das gab es nicht. Da waren also alle behinderten Kinder und überhaupt alle Behinderten waren weggeräumt. Noch vor einiger Zeit hier mit jemandem gesprochen, da gab es also in Niederösterreich gab es Gugging, das war eine ganzes Dorf, so ein riesiges psychiatrische Außenstation und da sind einfach alle reingekommen, alle geistig ein bisschen Behinderten bis hin zu schwer Schizophrenie erkrankten Menschen, das war ein Dorf und die waren also alle weg vom Fenster, also die hat man nie gesehen und so, man hat keine Behinderten gesehen, außer etwas, was mich als Kind halt irrsinnig fertig gemacht hat, das waren diese unglaublich vielen Kriegsinvaliden. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass die Kriegsinvalid waren, aber die sind also allesamt, das sind ganz viele von denen, sind in so riesigen Rollstühlen herumgerollt. Das waren Dreiradler, die konnte man so steuern mit einer Lenkstange und war dann auch eine Bremse dran und links und rechts zwei so Hebel, mit denen man so vor und zurück getan hat, das waren irrsinnig viel Leid und man hat irrsinnig viel Leid gesehen, gerade von ältere Herren, die nur einen Arm hatten, also alle natürlich ein Sakko an und der eine Ärmel war dann so hineingesteckt in die Seitentasche, waren irrsinnig viele dieser Leute, ganz, ganz, ganz viele Kriegsinvalide hat man gesehen und jede Trafik war, mein Vater hat damals Zigarren geraucht, war natürlich ein Kriegsinvalider drinnen, das war so eine Sozialmaßnahme, also Trafiken konnten nur an behinderte Personen damals überhaupt nur an Kriegsinvalide vergeben werden und damit die halt irgendein Einkommen haben und überall, wo du hingekommen bist, also Dorotheum, mein Vater hat ja auch mit Briefmarken, weil Briefmarken Sammlung haben wir dort öfter, hat der Portier war in einem Rollstuhl drinnen, in der PSK der Portier einarmig und lauter solche Sachen. Und das war irgendwie normal und man ist irrsinnig streng erzogen worden. Das möchte ich schon sagen. Man ist unfassbar streng erzogen worden. Man durfte nichts fragen, man durfte nichts sagen und man hatte einfach zu tun, was einem gesagt wurde. Also das hat kein Mensch hinterfragt. Es gab keine frechen Kinder in dem Sinn, sondern es musste einfach jeder tun, was gesagt wurde. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mich also teilweise fast zu Tode geschwitzt, so heiß war immer, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, also ob ich jetzt den Pullover ausziehen darf, weil es so heiß ist und er ist anzogen worden und das passt. Und es war eine Zeit, das werden vielleicht viele meiner Altersgenossen nachvollziehen können, wo das Essen furchtbar war. Es war wirklich grauenvoll, weil man musste immer aufessen. Warum weiß ich nicht, der Vater war Hofrat. Also es war wirklich genug Geld da, obwohl er in Pension war. Also ich werde niemals in meinem Leben so viel verdienen, wie er an Pension hatte. Aber es musste aufgegessen werden. Das war irgend so eine Sache irgendwie. Erst einmal, das Kind verhungert und es kann ja wieder eine schlechte Zeit kommen und das muss sein und das muss aufgegessen werden. Und ich habe dann erst bemerkt, wie privilegiert ich war, das später aus dem Gymnasium. Bei uns hat es ja oft ein Fleisch gegeben, eigentlich hat man das, war man schon zu viel. Viele, viele meiner Klassenkameraden, da gab es am Sonntag Fleisch, den Sonntagsbraten oder das Sonntagshuhn. Aber unter der Woche prinzipiell nur diese furchtbaren Mehlspeisen, das war einfach ein Armenessen. Und dann halt schon mit Zucker. Mit Zucker. Irrsinnig viel Zucker. Also es wundert mich nicht, dass heutzutage so viele meiner Altersgenossen zuckerkrank sind, weil mit welchen Zuckermassen wir aufgezogen worden sind, weil das konnte man sich leisten. Also Zucker, das war voll cool und noch mehr Zucker drüber. Und Staubzucker und Kristallzucker und Würfelzucker, und das war also ein totaler Zuckerkult. Die Leute, bitte, ich bin 61 geboren, das ist 6 Jahre nach Unterzeichnung des Staatsvertrags, hatten diese Hungerzeiten noch voll in Erinnerung. Und ja, und man ist auf Urlaub gefahren damals schon, also in die Sommerfrische natürlich, weil man ordentlicher bürgerlicher Wiener ist. Und ist also zum Beispiel an die Rax und so weiter und so fort. Und da waren dann Sachen, wo ich nicht verstanden habe, was will ich jetzt eigentlich hier tun? Weil da gab es so Schilder, fließendes Wasser. Also das war für eine Pension unglaublich cool, fließendes Wasser. Ja. Du musstest also nicht zum Brunnen gehen oder so, irgendwas, also völlig unvorstellbare Verhältnisse. Und dann gab es also die Luxuspensionen, die hatten fließendes Kalt- und Warmwasser. Und ich habe mich immer gefragt, warum muss ich dorthin aus dieser riesigen, schönen Wohnung mit einem schönen Bad und so weiter und so fort. Und was machen wir jetzt da? Und das war alles sehr eigenartig. Aber das war Luxus, die allerwenigsten Leute konnten sich das in Österreich leisten. Also wir sind einfach daheim geblieben. Ja, und das wirklich Entscheidende an der ganzen Sache war, es gab 2 Fernsehsender, ORF 1 und ORF 2, beide ganz verwackelt und mit x Geisterbildern daneben, weil es gab ja nur eine Zimmerantenne, und der Sender Kallenberg war genauso schlecht, wie er heute ist, und man hat dann Zeit im Bild geschaut, wo also verlautbart wurde, was also der Herr Bundeskanzler gesagt hat, und es waren auch alle brav. Es waren alle total brav, gut, und hat nichts gegeben. Und dann bin ich ins Gymnasium gekommen, und da war so der erste große Kulturschock da. Da hat es die ersten Lehrer gegeben, die waren dann, also ich bin 71 ins Gymnasium gekommen, die hatten die 68er Revolution mitgemacht. Das waren so langhaarige Typen. Und gleichzeitig hast du daneben, das weiß ich noch, wir haben uns zu Tode gefürchtet als Erst-, Zweit- und Drittklässler, die letzten von den alten Lehrer. Ich kann mich erinnern an einen wahnsinnigen Lateinlehrer, der hat die 8 Klässler im Gleichschritt über den Gang in Zweierreihe gehen lassen. Und es gab keinen Protest dagegen. Gut. Und der muss also völlig irre gewesen sein. Die der alten Herren, die dann alle immer ihre Kriegserlebnisse erzählt haben, wie toll es war, gegen die Partisanen zu kämpfen und Stalingrad und sonst was. Und du bist ja in dieser Welt aufgewachsen und hast gedacht, das ist normal. Und es wurden keine Fragen gestellt. Es hat keine Fragen gegeben, weil man einfach nicht gefragt hat. Und dann kamen eben diese ersten, dieser Lehrer, die haben sie dann, der Jungen, die haben es irrsinnig schwer getan, weil dieser ganze Irredruck, der auf uns gelastet ist, natürlich explodiert ist. In dem Moment, wo einer nicht so einen katastrophalen Druck gemacht hat, der ist zugegangen. Ne? Die Leute sind schreiend durch die Glas gerannt und so, weil endlich diese ganze Angst, in der wir erzogen worden sind, rausgekommen ist. Und dann kam der Direktor daher, und der eine Lehrer hat uns dann bei der Matura erzählt, dass er wirklich die ersten 2 Jahre ist, also der Direktor am Eingang gestanden und hat jeden der Lehrer, die mit einer Jeans gekommen sind, nach Hause geschickt, hat sie nicht ins Haus hineingelassen. Das musst du dir vorstellen, ja. Man musste im Anzug, weißes Hemd und Krawatte als Lehrer auflaufen, ausgenommen die Physik- und Chemielehrer, die hatten immer so einen weißen Laborkittel an. Warum Physiker einen Laborkittel anhaben, weiß kein Mensch. Chemiker verstehe, der kann wohl spritzen, aber warum ein Physiker, weiß man nicht. Aber das war einfach so. Und man hat das so gemacht und man hat keine Fragen gestellt. Und das wollte ich einfach mal erzählen, und es war nicht gut, diese Jugend. Sie war wirklich nicht gut, sie war erfüllt von Geschichten von den bösen Ausländern. Die gab es natürlich immer, das waren damals noch allesamt Russen. Also die Russen sind gekommen und das war alles so furchtbar, und die Russen und die Russen und die Russen. und dann teilweise auch Italiener. Italiener waren Massenvergewaltiger allesamt und die Russen haben zuerst massenvergewaltigt und dann umgebracht und teilweise zuerst umgebracht und dann massenvergewaltigt. Das war so die ganze Welt. Also ich kann mich schon noch erinnern, 68, wie wir in die Volksschule gefahren sind, also der Vater hat mich mit dem Auto hingeführt und daneben sind also die Panzer aus der Theresienkaserne gestanden, die Richtung Weinviertel, also zum Beispiel Mistelbach, gefahren sind wegen des Prager Frühlings oder besser gesagt der Niederschlagung des Prager Frühlings, wo sich alle irrsinnig gefürchtet haben, dass das Kämpfe nach Österreich rüberschwappen könnten. Also zum Beispiel irgendwelche tschechischen Militärverbände, die gegen russische Verbände kämpfen, immer weiter zurückweichen und dann über die Staatsgrenze drüber, ist nicht passiert. Und ja, die Welt war irrsinnig klein. Sie war irrsinnig klein und im Fernsehen hat man gesehen, die guten Amerikaner, die in Vietnam kämpfen gegen die bösen Kommunisten und also immer, die waren immer knapp vor dem Sieg. Das war total cool. Also die Amerikaner, die haben so tolle Flieger gehabt, wo so die Bomben runtergehauen haben und die werden jetzt gleich die Kommunisten in Vietnam besiegen und dieser Krieg wird vorbei sein. Und das, also ich habe bis heute diese Bilder vor mir. Bitte versteht mich recht. Also die haben sich in mein kindliches Gehirn eingegraben, wo da also diese Napalmbomben runterfliegen und so weiter und so fort und immer diese Berichterstattung, wie heldenhaft und toll da die Amerikaner sind und das war die Welt, in der wir aufgewachsen sind. Damals hat es dann auch schon in Südafrika angefangen und gerade im damaligen Rhodesien, heutiges Zimbabwe, wo also gute weiße Menschen versucht haben, furchtbar grauenvollen, auch massenvergewaltigenden Schwarzen irgendwie Kultur beizubringen und diese Schwarzen waren aber alle irgendwie sehr, sehr undankbar dafür, dass man so viel für sie getan hat und wollten das nicht und so. Das war die Welt, in der wir aufgewachsen sind. Und es war eine Welt, in der, das weiß ich noch, gerade in Wien, es würde mich eigentlich interessieren bei den deutschen Zuhörern, ob das bei euch auch so extrem war, es eine unglaubliche genaue Ordnung gegeben hat, wer wen gegrüßt hat. Also man hat auf den Gruß gewartet, weiß nicht, wie sich meine Eltern irrsinnig aufgeregt haben, hast du gesehen, die sind auf der Straße begegnet, die hat ja darauf gewartet, dass wir sie grüßen, aber die muss doch uns grüßen. Also da gab es irrsinnig genaue Hackordnungen und da gab es Ehrenbeleidigungsprozesse, wenn jemand wen nicht gegrüßt hat oder falsch gegrüßt hat und das war also irgendwie so alles so irrsinnig militärisch und alles so irrsinnig zackig. Ja, und das ist jetzt die Generation, die auf die 60 zugeht, respektive die 60 hinter sich hat. Und auch ganz klar im Anblick meines Geburtstags muss man eine Sache sagen, alle diese Dinge muss ich lassen. Ich muss sie lassen. Ich erkenne, wie furchtbar diese ganze Erziehung eigentlich war. Nur als kleines Beispiel, in der Volksschule, das war auch eine evangelische, die war sehr, sehr progressiv, also ich weiß nicht, wie es woanders zugegangen ist, hat es ein Kind gegeben, das sehr, ja, heutzutage würde man sagen, eines dieser wenigen echten ADHS-Fälle, das ist also irrsinnig unruhig gewesen und hier und da ist er vom Sessel runtergefallen und hier und da, was weiß ich was, also vielleicht war hier auch eine andere Behinderung dabei, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Lehrerin das Kind, das wir hatten damals, das war ganz furchtbar, es gibt Bilder von mir, die habe Fotos, habe ich verdrängt, so hat man so Lederhosen auch getragen, ganz furchtbar. Oder so Kniehosen und die haben immer auch so Hosenträger dabei gehabt. Und die hat sie nicht mehr anders zu helfen gewusst, hat das Kind dann am Sessel mit den eigenen Hosenträgern angebunden, damit er nicht mehr aufspringen kann. Und das war, hat sich auch keiner beschwert, man hat das hingenommen, das war einfach, ja, also es konnte alles geschehen. Man ist in Wien verhaftet worden, wenn man in einem Park ins Gras gestiegen ist. Also mich reißt jedes Mal, wenn ich in Wien bin im Sommer und durchgehe und sehe die jungen Leute, liegen da im Gras und ich denke mir, mein Gott, ihr armen Kinder, werdet alle gleich im Polizeiarrest verschwinden. alle diese Dinge zu lassen und tief in sich hineinzuschauen und ganz, ganz tief in seine eigene Seele hineinzuschauen und zu sagen, Moment einmal, Hans, hältst du das jetzt wirklich für gut? Hältst du das wirklich für gut, was du gerade für gut hältst? Regst du dich jetzt wirklich gerade auf über etwas, weil du dich darüber aufregst, oder regst du dich darüber auf, weil man dich drauf trainiert hat, das als schlecht zu empfinden? Und es ist für mich so die große Frage in der Zeit rings um meinen Geburtstag, was habe ich vor, ins nächste Jahr mitzunehmen? Und was habe ich vor, einfach hinter mir zu lassen? Es ist ganz klar, dass auch in der heutigen Zeit dauernder Hochleistungsansprüche die Dinge ja ihre eigenen Irrwitzigkeiten haben. Nur die Irrwitzigkeiten dieser Zeit sind die Angelegenheit meiner Kinder zu erkennen und hinter sich zu lassen irgendwann einmal. Meine Aufgabe ist es zu erkennen, dass das, worauf ich gedrillt worden bin, und ich bin eigentlich sicher, de facto wir alle gedrillt worden sind in dieser Zeit, zu hinterfragen und hinter mir zu lassen. Vergebung bedeutet nicht nur die falsche Tat, sondern es bedeutet, dass Gott uns richtig macht. Und ich bin im Moment rings um meinen Geburtstag extrem selbstkritisch und überlege mir ganz einfach, Hans, warum regst du dich über dieses oder über jenes aus? Es ist eine andere Zeit. Tu das Deine, was du in deinem Leben erlernt hast, wie zum Beispiel, ich denke persönlich, die Aktion da im Krankenhaus. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich über 30 Jahre Pfarrer bin. Sehr, sehr froh. Wirklich sehr froh. Weil das kann man nur aus Erfahrung heraus machen. Das kannst du nicht theoretisch lernen. Das geht nicht. Man muss vieles dazu theoretisch lernen, aber in dem Moment muss man einfach die Selbstsicherheit haben, die man nach 30 Jahren Erfahrung einfach hat, damit man da in so einer Situation überhaupt gut umgehen kann. Und ja, das ist das Gute, was ich bewahre. Aber ganz vieles, wo ich bemerkt habe, da rege ich mich irrsinnig auf, frage ich heutzutage mich nach und sage, Hans, regst du dich da jetzt wirklich auf? Oder fühlst du dich nur bemüßigt, weil die Zeit halt eine andere geworden ist? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich wundere mich nicht, dass viele Menschen meines Alters die eigenartigsten, fremden, feindlichen Irrwitz-Sachen sagen oder sich jetzt, das wird man doch noch sagen dürfen, endlich wieder einmal trauen, so richtig komplett antisemitisch zu sein, weil das war die Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Eine gleichaltrige Freundin hat mir erzählt, ihre Oma, mit der hat sie Fernsehen geschaut als Kind, und die Oma hat dann gesagt, wie der Bundeskanzler Kreisky im Fernsehen aufgetaucht ist, schau, das musst du jetzt anschauen, Elisabeth, das musst du genau anschauen, wie der ausschaut, siehst die Nosen, daran erkennt man einen Juden. Und da musst du immer ganz vorsichtig sein. Also meine Bekannte hat das hinter sich gelassen, sie nachher also einfach nur in den Kopf gegriffen, aber das war auch die Zeit. Es ist immer so, dass sozusagen nicht unbegrenzt viel in einen Menschen hineingeht. In der Tat geht nur dann Neues hinein, wenn wir mit Gottes Hilfe dazu imstande sind, das Alte und das vollkommen unrichtig Erkannte hinter uns zu lassen. Und das heißt auf gut Deutsch, aus uns hinauszubringen. Gesegneten Abend euch allen.